Wissen. Handeln. Der Podcast zur engagierten Wissenschaft.
Herzlich willkommen zu Wissen, Handeln, dem Podcast zur engagierten Wissenschaft. In welchen Formen können oder sollten WissenschaftlerInnen sich gesellschaftlich engagieren? Und wo liegen die Grenzen und Risiken dieses Engagements? Ausgehend von diesen Fragen gründeten Mitglieder der Jungen Akademie die Arbeitsgruppe Engagierte Wissenschaft. In unserem Podcast sprechen wir mit WissenschaftlerInnen über ihre Erfahrungen und Einschätzungen zu diesem Thema. Mein Name ist Julia Gurol-Haller, ich bin Mitglied der Jungen Akademie und Politikwissenschaftlerin am Lehrstuhl für internationale Beziehungen der Universität Freiburg. Dort beschäftige ich mich unter anderem mit autoritären Praktiken, Konnektivität und Infrastruktur mit Fokus auf China und die arabische Golfregion.
Und ich bin Johanna Gericke, auch Mitglied der Jungen Akademie und Wissenschaftlerin am Mannheimer Zentrum für europäische Sozialforschung der Universität Mannheim, wo ich inhaltlich zu Fragen an der Schnittstelle von Migration, Intergruppenbeziehungen und sozialer Ungleichheit forsche. In unserem heutigen Gespräch beschäftigen wir uns mit Fragen zu Geschlechtergerechtigkeit in der deutschen Wissenschaft. Es geht darum, welche Möglichkeiten und Grenzen bestehen, sich als Wissenschaftlerin für mehr Chancengleichheit zu engagieren. Und dabei werden wir auch auf das deutsche Hochschulsystem im internationalen Vergleich etwas eingehen. Unser heutiger Gast ist Vera Tröger. Ich freue mich ganz besonders, Sie heute hier begrüßen zu können. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft und seit kurzem Prodekanin für Studium und Lehre an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität Hamburg. Vorher war sie lange als Wissenschaftlerin in Großbritannien und unter anderem als Professorin an der University Warwick und University Essex tätig. Derzeit ist Vera Herausgeberin des Journals of Politics, eines der internationalen führenden Fachzeitschriften in der Politikwissenschaft. Und bis letztes Jahr war sie auch Präsidentin der European Political Science Association, EPSA. Ihre Forschungsinteressen liegen in der vergleichenden Ökonomie und sie befasst sich in ihrer aktuellen Forschung und in ihrem wissenschaftspolitischen Engagement mit Fragen zu Vereinbarkeiten von Familie und Beruf und Gründen für die Leaky Pipeline, also der Umstand, dass der Frauenanteil in der Wissenschaft umso stärker sinkt, je höher Qualifikation und Hierarchie sind. Liebe Vera, wir freuen uns wirklich sehr, dass du heute hier bist.
Ja, guten Morgen, ich freue mich auch und vielen, vielen Dank für die Einladung und dass ihr dieses tolle Projekt macht.
Vera, zu dir und deiner Person werden wir später noch kommen. Bevor wir dir aber Fragen zu deiner eigenen Forschung und deinem eigenen Werdegang stellen, schauen wir vielleicht erstmal so ein bisschen auf die Gesamtsituation. Es hat sich ja in den vergangenen Jahren schon viel getan in Sachen Geschlechtergerechtigkeit in der Wissenschaft. Es gibt so ein neues Bewusstsein, dass das ein sehr relevantes Thema ist. Beispielsweise hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die DFG, ja kürzlich angekündigt, die Gleichstellung der Geschlechter in der Wissenschaft weiter vorantreiben zu wollen. Trotzdem sind Frauen weiterhin klar in der Unterzahl. Nur 26% aller Professuren in Deutschland sind von Frauen besetzt. Und wenn wir uns den Anteil weiblicher Rektorinnen oder Hochschulpräsidentinnen anschauen, wird diese Zahl sogar noch kleiner. Vera, warum tut sich denn nur so langsam etwas, trotz dieses wachsenden Bewusstseins?
Ja, das ist wirklich eine ganz wichtige Frage. Und das Bewusstsein ändert sich tatsächlich. Aber es gibt unterschiedliche Probleme mit diesem Bewusstsein. Das erste Problem ist, dass dieses Bewusstsein tatsächlich auch einen Backlash generiert. Also es gibt natürlich eine Gruppe von sehr gut ausgebildeten jungen Männern, die auf den Markt kommen und natürlich sagen, naja, wir produzieren, wir publizieren, wir sind gut aufgestellt, warum sollten wir auf einmal geringere Chancen haben? Oder es wird sogar so wahrgenommen, dass Frauen mittlerweile bevorzugt werden. Und die Zahlen geben dieser Wahrnehmung ja nicht recht. Wir wissen ja, dass es nicht so ist. Und trotzdem gibt es diesen Backlash. Das ist zum einen, glaube ich, ein großes Problem. Das zweite Problem ist, wie Berufungen an Hochschulen, und zwar nicht nur deutschen Hochschulen, aber insgesamt laufen. Und ich glaube, deutsche Hochschulen oder deutsche Universitäten generieren nochmal ein größeres Problem, weil wir diese Beamtenhöhen brauchen. Ja, also wir besetzen Stellen sehr, sehr selten. Es gibt nicht einfach mal eine Professur, wenn wir eine tolle Frau irgendwo sehen. In Großbritannien war das so, da konnte man zum Provost gehen und sagen, können wir da eine Stelle schaffen? Können wir uns überlegen, da eine neue Stelle zu schaffen? Und das geht in Deutschland überhaupt gar nicht. Und dann, wenn man diese Stellen besetzt, ich war jetzt in diesem Jahr und auch im letzten Jahr, seit ich in Deutschland bin, sehr, sehr viel in diese Einstellungen, in Bewerbungen und Berufungen eingebunden, sowohl an der Uni Hamburg als auch als externes Mitglied in verschiedenen Kommissionen, aber auch als Gutachtenschreiberin, also externe Gutachtenschreiberin. Und was man dort merkt, ist, dass es so ein neues Bewusstsein gibt für Merit und dass wir natürlich irgendwie basierend auf Kriterien, die sich messen lassen sozusagen, auch einstellen sollten und nicht nur denken, naja, wir finden die nett oder da gibt's ein Netzwerk, die haben mit jemandem promoviert oder bei jemandem gearbeitet, den wir gut kennen, wie das ja früher oft der Fall war. Also viel Nepotismus im Spiel war tatsächlich auch vor allem auch in der deutschen Politikwissenschaft und dass das sich ändert, aber das ändert sich auf eine Art und Weise, die Frauen aus meiner Sicht fast noch stärker benachteiligt, weil es nämlich so ist, dass wenn man sich mal einen CV anschaut von einer Frau und von einem Mann, die exakt auf der gleichen Stufe sind, also wo Frauen genauso viel publiziert haben, genauso viel zitiert sind und so weiter. Und man sagt, naja, jetzt haben wir irgendwie zwei, die exakt gleich sind und jetzt können wir eine Frau einstellen. Ja, das ist ja oft so, bei gleicher Befähigung wollen wir lieber eine Frau. Dann weiß man aber, wenn man sich mal die Lebensläufe von Frauen anschaut, dass diese Frauen tatsächlich vom System schon benachteiligt sind. Und wenn sie dann auf dieser Stufe sind, dass sie dreimal so viel härter arbeiten mussten, sich viel, viel mehr exponieren mussten. Also, und diese Benachteiligung findet auf ganz, ganz vielen Ebenen statt. Die findet, ich gebe jetzt, wie ihr gesagt habt, eins der großen Journale heraus. Das sehen wir im Editorial Process. Das sehen wir im Zugang zu Netzwerken. Und diese Benachteiligung, die ist natürlich dann letztendlich auch messbar in so einem Produkt, was ich vielleicht auch ein Produktivitätsgap bezeichnen würde. Ja, das ist A, durch die Benachteiligung, aber auch B, weil Frauen, weil wir ja nur 26% der Professorinnen darstellen, viel, viel mehr Aufgaben übertragen kriegen. Eben, wie gesagt, ich saß jetzt auf 5 Berufungskommissionen dieses Jahr. Das ist harte Arbeit. Das kostet viel Zeit. Das nimmt viel Zeit von meiner Forschung weg. Aber ich mache das natürlich, weil genau ich ja helfen will, den Frauenanteil zu erhöhen. Und immer wieder, und dann ist aber das Problem, man sitzt da und sagt, na ja, aber diese Frauen, also wir müssen andere Kriterien entwickeln, was Frauen oder was eine gute Wissenschaftlerin ausmacht. Was wollen wir von einer guten Wissenschaftlerin? Natürlich wollen wir tolle Forschung und toll publizierte Forschung. Aber braucht es das 20. Paper in einem Jahr? Wahrscheinlich nicht. Liest eh keiner. Der modale Zitationswert für Papiere veröffentlicht in den Sozialwissenschaften ist 0. Ja, wir brauchen gute Forschung, wir brauchen weniger Forschung. Und das natürlich beeinflusst dann auch, wie wir WissenschaftlerInnen bewerten und dann hoffentlich kommen wir auch zu einer Situation, wo wir mehr Frauen berufen können, weil die Kriterien, so sehr sie meritbasiert sein sollen, doch aber fairer sind.
Du hast jetzt schon ganz viele strukturelle und systemische Probleme angesprochen im deutschen Wissenschaftssystem. Das heißt, wenn ich deine Antwort jetzt so ein bisschen weiterdenke, bräuchte es ja im Prinzip eine Veränderung in der generellen Hochschulkultur in Deutschland beziehungsweise einen Kulturwandel. Wie sähe denn deiner Meinung nach eine geschlechtergerechtere und gleichstellungsfördernde Hochschulkultur aus? Und wie könnte so ein Kulturwandel eigentlich vonstatten gehen?
Große Frage, wichtige Frage. Und klar, wir haben gesehen, ich sehe das auch so, dass es vor allem an den Strukturen liegt. Wie du ja am Anfang schon gesagt hast, das Bewusstsein ändert sich in die richtige Richtung tatsächlich. Aber was wir sehen in der Hochschulpolitik ist natürlich, dass das sehr plakativ ist. Ja, man geriert sich dann als familienfreundliche Universität, als frauenfördernde Universität. Und man macht das aber basierend auf so einer generellen Zahl, wo man mal schaut, gibt es da irgendwie genug Frauen. Und dann macht man das so, ist das ganz oft so zu sehen, dass Frauen dann noch relativ gleich oder der Anteil von Frauen noch relativ hoch ist, so auf dieser Postdoc-Ebene. Und dann sagt man, ja, wir haben ja ganz viele weibliche Wissenschaftlerinnen, wir machen das ja alles richtig. Und dann kommt aber der Bottleneck. Und der Bottleneck kommt da, wo natürlich alles im Leben zusammenfällt. Eben gerade für Frauen auch, die eine biologische Uhr haben, Familienplanung zum Beispiel. Und dann ist eben eine eine Hochschule nicht mehr familienfreundlich, wenn sie dann sagt, ja, wir rechnen jetzt mal die Betreuungszeiten an. Ja, das ist so ein Punkt, wo man sich stark überlegen muss, weil so Mutterschaft ist einfach ein riesiges Ding. Ja, und ich sage nicht, dass Vaterschaft nicht auch ein riesiges Ding ist, aber Vaterschaft, es gibt tolle Studien dazu, die zeigt, dass Vaterschaft im Prinzip ein Vorteil ist. Ja, also Väter haben sogar gegenüber Nichtvätern einen Vorteil auf dem Markt. Ja, meistens haben sie eine unterstützende Frau dahinter. Ja, wir wissen alle, dass irgendwie Altersverhältnisse ganz natürlich auch oft so sind, dass die Männer schon weiter sind in ihrer Karriere und dann müssen die Frauen halt hinterher folgen, weil man will ja irgendwie zusammenbleiben. Also das Erste ist, dass man sich besser überlegt, wie man Betreuungszeiten oder wie man einfach Mutterschaft, Familie als solches besser in Berufungsprozessen honoriert, ja, dass man nicht einfach so plakativ sagt, also manche Unis sagen plakativ ein Jahr pro Kind, ja, wird abgezogen und dann wird trotzdem argumentiert, ja, aber der hat ja viel mehr APSA-Artikel. Ja, also das ist so, wo wird denn dann ein Jahr abgezogen und wie fließt das denn in die Bewertung ein, wenn es wenigstens mal ein Jahr ist? Ja, also da muss man ja dann die Strukturen auch so verändern, dass man sagen kann, naja, also da ist eine Mutter, die hat jetzt zwei Kinder, bin selber Mutter, ich weiß, dass das nicht nach einem Jahr abgefrühstückt ist, ja, ich setze mich im Moment jede Woche sicherlich 5, 6 Stunden mit meinem Kind hin, weil irgendwie am Gymnasium Klassenarbeiten geschrieben werden. Ja, also das sind ja so Dinge, die damit einfließen müssen und ich denke, man muss sich viel, viel einheitlicher darüber Gedanken machen, wie man in den Berufungsprozess als erstes solche Faktoren mit einfließen lässt und wie sich das spezifisch auf die Kriterien, die wir anlegen, bei Berufungen auswirken. Und das muss breit kommuniziert und akzeptiert werden, weil es ist ja dann letztendlich zum Beispiel so, dass man das jetzt schon abfragt, ja, und man weiß, hat vielleicht auch die Informationen, aber damit wird ganz uneinheitlich umgegangen. Und es wird zum Beispiel auch nicht an externe Gutachter kommuniziert, ja. Und letztendlich ist es dann so, man hat diesen Berufungsprozess vielleicht und der ist vielleicht auch sehr, sehr bewusst und gendergerecht gelaufen, ja. Und dann kriegt man zwei externe Gutachten, die trotzdem die Männer auf Platz 1 setzen, weil denen das nicht kommuniziert worden ist und die wieder nur reines Bean-Counting betrieben haben und sagen, ja, der ist aber forschungstechnisch am stärksten, der muss eingestellt werden. Und dann hat man als Berufungskommission ein ganz großes Problem, gegen zwei Gutachten zu argumentieren, die exakt das gleiche Ranking machen. Ja, also solche Sachen müssen viel besser in den Berufungsprozess einfließen. Das ist schon mal eine ganz wichtige Sache. Zweitens müssen tatsächlich Universitäten familienfreundlich sein, indem sie Dual Careers ermöglichen und zwar wirklich ermöglichen und nicht zu sagen, ja, wenn sie mit ihrer Frau herkommen, die kann ja mal gucken, was so in Hamburg, die Stadt Hamburg noch alles so zu bieten hat und das nennt sich dann Dual Career. Ja, also es muss tatsächlich Dual Berufungsmöglichkeiten geschaffen werden, sonst funktioniert es nicht. Ja, sonst ziehen Frauen ganz, ganz oft einfach den Kürzeren, weil die dann einfach aus familiären Gründen mitziehen und dann müssen klarerweise Frauen auch ein viel besseres Mentoring bekommen, wie man eben auch Beruf, Karriere vereinbart und es muss viel perspektivischer berufen werden. Ja, also man kann nicht eine Juniorprofessur besetzen und dann sagen, ja, ich nehme jetzt den jungen Mann hier, der hat schon 3 APSA-Artikel und damit macht man ja dann diese wenigen Stellen, die es auf dieser Stufe gibt, gerade die Tenure-Track-Juniorprofessuren, macht man dann einfach zu. Und die sind ja mittlerweile die Stellen, mit denen diese Beamtenhülsen hinterlegt werden. Ja, also weil die haben mit Tenure Track kommen ja dann in diese vollen W3-Professoren. Also ich glaube, da gerade im Berufungsprozess Familienfreundlichkeit, es ist zu plakativ alles im Moment und wirklich, lasst uns darüber nachdenken, vielleicht auch disziplinspezifisch, was wir von einer well-rounded Academic erwarten. Ja, also das kann nicht nur sein, jedes Jahr 500.000 Euro an Drittmitteln ranzuschaffen und irgendwie 10 Publikationen rauszuhauen, weil dann bleibt die ganze andere Arbeit, die ja auch im akademischen Betrieb, Selbstverwaltung, Lehre und so weiter, bleibt auf der Strecke und wird dann eben denen zugeschoben, die eben nicht das Glück haben, da in so einem Publications-Netzwerk drin zu sein und da regelmäßig Sachen rauszuhauen.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, braucht es wahnsinnig viele Stellschrauben, an denen gedreht werden müsste, um so eine sehr umfassende, einen sehr umfassenden Kulturwandel hinzukriegen. Nun bist du ja seit kurzem auch Prodekanin für Studium und Lehre. Welche Maßnahmen für mehr Gleichstellung, für mehr Geschlechtergerechtigkeit kannst du in dieser Rolle ergreifen?
Ich bin ja quasi Teil des Dekanats für die Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Das ist eine sehr große Fakultät, die auch relativ heterogen ist in ihren, wie sie an an Berufungsprozesse herangeht. In der Politikwissenschaft ist es so, dass wir da sehr, sehr gut aufgestellt sind, aber eben auch vor allem auf diesem juniorprofessoralen Bereich. Ja, und das sind auch Juniorprofessuren teilweise ohne Tenure Track. Und im Moment sieht das ganz toll aus, aber wenn die dann auslaufen, dann sind wir auch wieder sehr, sehr männlich vertreten. Als Prodekanin für Studium und Lehre beschäftige ich mich ja vor allem mit Studienprogrammen. Ja. Und da kann man eben vor allem auch mal schauen und anregen, wenn man mit den unterschiedlichen Fachgebieten und Fachbereichen spricht. Also erstens, habt ihr mal darüber gesprochen, wie man Syllabi gendergerecht aufstellt? Ja, dass man eben, es gibt in jedem Bereich sehr, sehr gute Frauen, die publizieren, die oft vielleicht nicht so sichtbar sind, und das verstärkt dann diesen vicious cycle, ja, weil wenn in Syllabi nur männliche Autoren drinstehen, dann werden natürlich die auch wieder nur zitiert und so weiter, und das verstärkt das. Das ist natürlich eine kleine Stellschraube, und sind so Sachen, über die man sprechen kann. Man kann darüber sprechen, dass eben in der Lehre Gerechtigkeit herrscht, dass nicht immer die Frauen die großen Veranstaltungen mit den vielen Klausuren unterrichten müssen, dass nicht immer die Frauen die Programmdirektionen übernehmen, weil das wahnsinnig viel Arbeit ist, und dass man eben auch versucht, Mittel bereitzustellen, die gerade wenn Frauen große Veranstaltungen unterrichten, da auch Tutoren und Klausur-, Korrekturhilfen und so weiter zur Verfügung gestellt werden kann. Das sind so kleinere Stellschrauben, die man in der Lehre betätigen kann, wo ich mich auch engagiere, aber im Dekanat jetzt selber eben nicht nur in meiner Position als Studiendekanin, reden wir natürlich ganz viel über Berufungsprozesse und wie die aussehen müssen. Und da bin ich mit der universitären Gleichstellungsbeauftragten in Kontakt, weil es natürlich auch so sein muss, dass ja, pro forma muss auf jeder Berufungskommission eine Gleichstellungsbeauftragte dabei sein, ja, aber deren Meinung wird gehört, aber ignoriert. Oft. Also das ist mir schon ganz oft auch aber in anderen Berufungskommissionen aufgefallen, dass oft auch, weil professorale Frauen ja, es gibt nicht so viele, dann können die nicht auch immer noch diese Funktionen übernehmen. Und dann ist es ganz oft so, dass man eine junge Frau aus dem Mittelbau oder aus der sogar aus der Studierendenschaft als Gleichstellungsbeauftragte in so einer Kommission sitzen hat, die ja erstens wahrscheinlich sich auch nicht zu sehr exponieren will und dagegenüber männlichen Professoren sagen will, na ja, aber das ist ja jetzt, das hört sich nicht so an, als ob wir da wirklich über Gleichstellung reden. Und zweitens sind die natürlich abhängig, ja, also weil das ist ein zweiter Punkt, der wahrscheinlich am deutschen System ein großes Problem ist, nämlich dass wir diese Lehrstühle haben und dass wissenschaftliche Mitarbeiter innen immer von einem Professor oder einer Professorin abhängig sind, und diese Abhängigkeiten, die generieren vielleicht auch, erzwingen Loyalitäten, die man dann auch in solchen Kommissionen einfach spürt. Das muss geändert werden. Also da die Gleichstellung muss einen viel größeren Einfluss bekommen auf Berufungsverfahren, und zwar aber eine fachspezifische Gleichstellung. Das kann auch nicht eine externe Gleichstellungsbeauftragte sein, weil die versteht ja auch nicht. Also zum Beispiel bei mir, das auch schon passiert ist, dass dann eine externe Gleichstellungsbeauftragte kam und sagte, naja, diese Frau ist ja aber auf dem Papier ganz toll, die muss mit eingeladen werden, oder die ist ja genauso gut. Und oder dieser Mann ist genauso gut, und die können das aber nicht einschätzen, weil sie keine fachliche Qualifikation haben, und dann werden teilweise ganz oft Frauen eingeladen, ja, die letztendlich keine Chance haben. Das geht nicht, weil das deren Zeit bindet, ja. Ich weiß nicht, wie oft ihr euch schon beworben habt oder zu Berufungsvorträgen gegangen seid. Das bindet wahnsinnig viel Zeit in Ordnung, weil man will das ja auch. Man will ja letztendlich sich nicht vorwerfen lassen am Ende, dass man nicht alles getan hat, um diese Stelle auch zu bekommen. Das heißt, man bereitet sich wahnsinnig gut vor, schreibt ein Lehrkonzept, schreibt ein Forschungskonzept. Das bindet wahnsinnig viel Zeit, ja. Und dieses Plakative, wir laden aber mal 5 Frauen ein, ist der falsche Weg, weil wir ja mittlerweile auch wissen, dass es, also, jede Regelung, man muss immer bei jeder Regelung, die implementiert wird, muss man sich überlegen, was die auch für ungewollte Anreize schafft. Ja, also zum Beispiel haben wir es jetzt ganz oft so schon gesehen, dass dann Frauen nicht auf die Liste kommen, ja, oder dass strategisch Frauen auf die Liste kommen, die gar nicht vielleicht die allerbesten im Berufungsprozess gewesen sind, nur um zu verhindern, dass dann irgendwann im Prozess bei der Fakultät, beim Präsidium, die Frau auf Platz 1 gesetzt wird. Ja, also das generiert unglaubliche strategische Überlegungen, die eben durchbrochen werden müssen. Und die müssen eben so durchbrochen werden, dass wir diese Berufungskommissionen anders gestalten. Ja, und eben auch einen Kriterien, also in den Berufungskommissionen die Kriterien ändern. Und da kann ich eben im Dekanat auch ein bisschen Einfluss drauf nehmen. Und das ist natürlich eine schöne Sache.
Ja, du hast jetzt schon einige sozusagen Merkmale und Eigenheiten angesprochen des deutschen Wissenschaftssystems. Das eine, dieses Lehrstuhlsystem und die Hierarchie und die Abhängigkeit, die dadurch auch entsteht und generiert wird. Das andere, die vielleicht fehlende Flexibilität, neue Stellen zu kreieren. Du hast angesprochen, dass das in Großbritannien anders war und einfacher war. Jetzt zum Beispiel auch für jemand, der jung und sehr erfolgreich ist, vielleicht eine Stelle tatsächlich zu schaffen. Gerne möchten wir daher so ein bisschen diesen internationalen Vergleich ansprechen und deine Erfahrungen in Großbritannien. Du warst ja bis 2019 dort. Und da würde uns sozusagen interessieren, wie sich deine Zeit dort hinsichtlich sozusagen des Themas Gleichstellung in Academia geprägt hat.
Ich denke da auch immer wieder drüber nach. Ich habe jetzt so viele Sachen gesagt, die strukturell problematisch sind in Deutschland. Allerdings ist es so, wenn man sich die Zahlen anschaut, also Besetzung von Professuren, ist es ja in Großbritannien nicht besser. Ja? Also es ist auch so, dass im Schnitt ungefähr 25, ein Viertel letztendlich über alle Disziplinen hinweg auf den vollen Professuren eben nur Frauen sitzen. Also das Leaking Pipe Problem ist da genauso da wie hier auch. Das heißt, es können nicht nur diese strukturellen Gründe sein, sondern es müssen eben auch andere Gründe sein. Aber was ich viel gesehen habe, ist, dass viele Kolleginnen aus dem deutschsprachigen Raum am Anfang ihrer Karriere dann doch versucht haben, eher auf diese Märkte zu kommen. Also in den Niederlanden, in Großbritannien. Also alle diese Märkte, die weniger stark strukturiert und weniger, na, wie soll man das sagen, vielleicht auch nepotistisch sind. Ja, dadurch, dass sie eben so strukturiert sind. Ja, und meine Erfahrung in Großbritannien war so, dass das am Anfang wahnsinnig unterstützend war. Also ich bin 2005 nach Großbritannien gegangen, wirklich quasi noch am Ende meines PhDs, bin direkt in so eine Assistenzprofessur reingerutscht. Erst in Exeter, was war eine schöne Uni, aber also jetzt nicht die allerbeste Uni auf der Welt, sagen wir es mal so. Und dort war die Unterstützung groß. Man hat auch geschaut, dass man weniger Lehre gerade an junge Leute gibt und so weiter. Das war gut. Aber letztendlich wurde man dann auch sehr allein gelassen. Da reingeschubst in kalte Wasser und jetzt mach mal. Und wenn man dann sich da freischwimmt, dann funktioniert es auch gut. Aber der Punkt dabei war, dass ich nie das Gefühl hatte in diesem Anfang, dass es irgendwo Diskriminierung gab. Ja, oder dass ich als Frau, weil ich eine Frau bin, in irgendeiner Art und Weise diskriminiert worden wäre. Und wenn man mich gefragt hätte mit 28, 30, hätte ich gesagt, nö, braucht keinen Feminismus. Wir arbeiten genauso hart wie die Männer und kriegen exakt die gleichen Chancen und gleichen Stellen. Und das hat sich bei mir in dem Moment geändert, in dem ich ein Kind bekommen habe. Und da ist das englische System wahnsinnig wenig unterstützend. Also zum einen mit alles, was Mutterschaftsurlaub und Mutterschaftsgeld ist, also zumindest mal auf der gesetzlichen Ebene, auf der politischen Ebene, aber eben auch alles, was Childcare, also Kindergärten und so weiter ist, weil das so, die gibt es zwar und viel und genug Plätze, aber die sind wahnsinnig teuer. Also das kann man sich kaum leisten. Dann muss man sich vorstellen, einen Vollzeit-Kinderkrippenplatz, als mein Sohn ein Jahr war, kostete so um die 1500 Pfund im Monat. Und das ist natürlich ein Geld, das man erstmal verdienen muss. Ja, wenn man sich vorstellt, dass das durchschnittliche Einkommen in Großbritannien oder das durchschnittliche Akademikereinkommen bei 45.000 Pfund lag im Jahr, dann ist das natürlich was hart zu erbringen ist. Und dann war es so, dass genau in diesem Moment, als ich dann ein Kind hatte, habe ich dann gemerkt, dass wenn ich funktioniere, so wie jeder andere, dann ist das in Ordnung. Ja, und ich bin natürlich auch feisty und ich versuche mich da durchzusetzen und ich bin laut, wenn ich das nicht kriege, was ich denke, was ich bekommen sollte. Da gibt's ja auch nochmal Unterschiede, dass Frauen sozialisiert werden, dass man sich zurücknehmen muss, dass man nicht fordern darf und so weiter. Das habe ich nie gemacht und deswegen habe ich vielleicht auch am Anfang meiner Karriere das gekriegt, was ich verdient habe. Aber als ich dann ein Kind hatte, da hat sich alles geändert. Ich habe das Departmental Seminar organisiert, das wurde mir einfach weggenommen, weil irgendjemand gemeint hätte, ja, die hat ja jetzt ein Kind, die kann ja abends nicht mit zum Essen gehen. Ja, und dann wurde ich aber gefragt vom Head of Department, ich wurde auch nicht darüber informiert, ich kam wieder aus dem Mutterschaftsurlaub und mir wurde dann irgendwie mitgeteilt, ja, du machst das jetzt nicht mehr. Und dann bin ich zum Head of Department gegangen und der hat mich dann im gleichen Zuge gefragt, ob ich dann nicht DGS werden könne, Director of Undergraduate Studies, was einer der arbeitsreichsten administrativen Jobs an so einem Department ist. Und da hätte ich beinahe das F-Word verwendet, ja, und bin da erstmal umgedreht gegangen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich das große Glück, dass Warwick mir ein Angebot gemacht hat und als alleinerziehende Mutter musste ich da nicht lange drüber nachdenken. Ja, das ist ja auch so, da ich musste nicht mit meinem Mann darüber verhandeln oder mit meinem Partnerin darüber verhandeln, ob wir das jetzt machen können oder nicht, sondern ich habe dann gesagt, ja, wenn das so ist, dann gehe ich. Und das habe ich dann auch wirklich gemacht und einer der Hauptgründe für meinen Wechsel von Essex nach Warwick war tatsächlich meine Diskriminierungserfahrung. Und da habe ich dann angefangen, darüber nachzudenken, wenn mir das passiert, ja, jemand, die wirklich forward, laut und fordernd ist, dann passiert das Frauen, die eben sich eher zurücknehmen und einfach versuchen, eine Karriere hinzukriegen, wahrscheinlich schon viel früher. Und da habe ich dann eben angefangen, mir auch zu überlegen, naja, wo sind denn hier die Probleme? Und das hat dann auch meine Forschung so ein bisschen getriggert. Man soll ja nicht so selbstreferenzielle Forschung machen, aber das war so der Trigger, wo ich dann angefangen habe, darüber nachzudenken, was sind denn in Großbritannien die strukturellen Probleme? Und da ist Familie ein ganz großes Thema. Und das zweite Problem ist, ich bin dann in einen Econ, in ein VWL-Department gekommen in Warwick. Und da hat ein rauer Wind geweht, was Biases gegenüber Frauen betrifft. Eben nicht nur Diskriminierung, sondern einfach auch, wie Frauen als Wissenschaftlerinnen wahrgenommen und behandelt worden sind. Da gab es wirklich, also natürlich nicht von allen Kollegen. Es gab ganz viele Kollegen, die unterstützend waren. Aber so, da gab es so einen Levelunterschied zwischen dem Ton, der da geherrscht hat. Und ich denke, das hat sich über die Zeit auch ein bisschen geändert. Aber da habe ich mir so gedacht, ja, die VWL ist so die Left Behind Social Science, was so Gleichstellungsfragen betrifft. Weil man hat das ganz stark gesehen, dass die STEM-Subjects, also Mathe, Naturwissenschaften und so weiter, die haben schon relativ früh angefangen und gewusst, dass Diversity gut ist, dass das wichtig ist, dass man eine diverse Faculty hat und haben da relativ zeitig angefangen, Frauen zu rekrutieren. In der Ökonomie war das überhaupt nicht so. Ich kam nach Warwick und war dann zu bestimmten Zeiten die einzige volle Professorin von 30 vollen Professoren. Ja, das ist ja nicht so, dass es da 5 Lehrstühle gibt, sondern das waren 30 Professoren, die Full Professors waren und davon war ich die einzige Frau. Und da ist natürlich, da sitzt man dann in Berufungsmeetings, wo dann tatsächlich auch ein Mann mal sowas sagt wie, ja, die stellen wir ja jetzt nicht ein, nur weil sie eine Frau ist oder weil sie einen kurzen Rock trägt und noch schlimmere Dinge sind da gefallen. Und das, also da war einfach der Ton ein ganz anderer und das hat mich schon ein bisschen geschockt. Und klar, wenn man dann angefangen hat, da auch drüber zu reden und die drauf hinzuweisen, dann wurde da ein Bewusstsein geschaffen, ein bisschen, aber nicht lange und nicht so viel. Aber ja, also da hat man dann schon gemerkt, dass es auch einfach wirklich in der Behandlung von Frauen in diesem Feld klare Unterschiede gab.
Ja, du hast uns jetzt schon sehr, auch sehr persönliche Eindrücke gegeben in deine eigenen Erfahrungen in Großbritannien, die zum Anfang sehr positiv waren. Du hast gesagt, du hast sehr viel Unterstützung erfahren, gerade so an diesem Übergang von der Promotion in die frühe Postdoc-Zeit, dann aber später auch ganz klare Diskriminierungserfahrungen gemacht. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, hat die Wahl deines Forschungsthemas sowohl Gründe in deinem eigenen wissenschaftlichen Erkenntnisinteresse, aber natürlich auch in deinen eigenen Erfahrungen und Beobachtungen als Wissenschaftlerin, als Frau in Akademie, aber auch als Mutter. Kannst du anhand von deiner eigenen Biografie, sowohl deiner persönlichen Biografie als auch deiner Forschungsbiografie, Wendepunkte erkennen, an denen sich vielleicht auch dein Verständnis von Wissenschaft zu Gesellschaft und von dem, was eigentlich engagierte Wissenschaft ausmacht, verändert hat?
Ja, ich glaube, das kann ich schon. Es war tatsächlich, das habe ich glaube ich schon gesagt, in dem Moment, da ich eine Familie gegründet habe, sind mir Dinge aufgefallen, die mir vorher nicht aufgefallen sind. Und da habe ich dann erstmal auch die Augen aufgemacht und habe auch viel mehr dann gesprochen mit meinen PhD-Studierenden, vor allem den weiblichen, mit Postdocs. Als ich dann in Warwick war, habe ich dann angefangen, mit den weiblichen PhD-Studentinnen einmal im Monat ein Treffen, ein ungezwungenes Treffen, die auf einen Drink einzuladen und mir anzuhören, was sind eure Probleme, eben nicht nur wissenschaftlicher Natur, sondern auch. Und dann hat man natürlich relativ viele Dinge mitbekommen, die ich so vorher nicht mitbekommen habe. Also zum Beispiel eins der die viel diskutierten Beispiele ist, dass es in der Ökonomie gibt es einen Jobmarket, der auf der jährlichen Annual Conference im Januar stattfindet, also bevor tatsächlich dann Flyouts, also Berufungsvorträge und so weiter stattfinden. Und da ist es teilweise so, weil natürlich Ökonomie-Departments so männerdominiert sind, dass dann in so einem Hotelroom 3 Männer auf einem Bett sitzen und dann kommt dann so eine junge PhD-Studentin rein und wird von dem, da muss ja nicht mal irgendwie irgendeine Art von Bias oder Diskriminierung eine Rolle spielen, aber diese ganze Situation ist schon einfach so unglaublich einschüchternd, vor allem für Frauen, dass mir viele meiner Studierenden gesagt haben, dass sie das nicht mitmachen wollen. Also, dass sie schon deswegen, ja, weil das schon die Hürde gleich ganz am Anfang des Jobmarkets für sie so hoch war, dass sie gesagt haben, wir gehen lieber in die Wirtschaft oder in internationale Organisationen oder wir versuchen es irgendwie über einen Postdoc, der nicht über diese vergeben wird, über diese unsägliche Sitte, die ja immer noch existiert. Und ich glaube, solche Sachen sind mir dann eben an dem Punkt aufgefallen. Also als ich die Universität gewechselt habe, vor allem eben auch aus dem Grund, dass ich Diskriminierungserfahrungen gemacht habe und dort dann angefangen habe, mit jungen Kolleginnen zu sprechen. Und was mir dann aufgefallen ist, die jungen Kolleginnen, die dann eine Familie angefangen haben, Familien zu gründen, da ist mir dann aufgefallen, hier sind ja die Bedingungen ganz andere, als sie zum Beispiel in Exeter oder Essex waren. Und das hat dann natürlich mein wissenschaftliches Interesse getriggert. Und dann habe ich angefangen, Daten zu sammeln. Dann habe ich angefangen, für die Maternity Policies unterschiedlicher Universitäten zu sammeln. Und da ist mir erst aufgefallen, dass das nicht so ist wie in Deutschland, nämlich dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Statutory Maternity Pay und Maternity Benefits, nämlich das, was der Staat vorhält. Und weil das tatsächlich in Großbritannien so unterirdisch niedrig ist, haben fast alle Unternehmen, aber auch eben öffentliche Institutionen wie Universitäten ihre eigenen Mutterschaftsregulierungen. Ja? Die sind sehr verschieden über verschiedene Universitäten. Und dann das erste Erkenntnisinteresse, was ich hatte, war, warum ist das so? Ja? Also womit hängt das zusammen? Und da war dann ganz schnell klar, dass Unis, die eher auf Forschung ausgerichtet sind, auch bessere Provisions haben, weil, also wir haben dann mal hypothetisiert, dass das vor allem deswegen ist, weil man ja hochproduktive junge Frauen nicht an die Mutterschaft verlieren will, also ein reines, wirklich auch nutzengetriebenes Argument. Und dann der zweite Schritt ist natürlich dann zu fragen, macht das einen Unterschied? Ja, und da spielen natürlich nicht nur Mutterschaftsregulierung eine Rolle, sondern eben auch, wie schon gesagt, Childcare, alle anderen Möglichkeiten, dass man Forschungssemester bekommen kann, dass es andere Möglichkeiten gibt, diese familiäre Last auch in dem Forschungsprozess aufzufangen. Und da ging es mir dann eben vor allem darum zu schauen, gibt es denn, kann man einen Kanal identifizieren, der quasi zwischen Familiengründung für Frauen und Karriere vermittelt. Und natürlich ein möglicher Mechanismus ist Publikationshäufigkeit. Wir wissen Publish or Perish und wie eben die Möglichkeit, dass Mutterschaft eine große Rolle spielt in der Abkopplung vom Netzwerk vor allen Dingen. Ja, also dass man dann eben, weil Mutterschaftsbedingungen so schlecht ist, dass man relativ schnell wieder in die Lehre zurück muss und in die Administration zurück muss, dass Forschung auf der Strecke bleibt. Wenn Forschung auf der Strecke bleibt, dann hat das langfristige Auswirkungen auf das Netzwerk, auf das Forschungsnetzwerk, auf Konferenzteilnahmen, Sichtbarkeit und so weiter und so fort. Und dann sinkt die Produktivität. Und das ist klarerweise, wie ich am Anfang schon herausgestellt habe, ein wichtiger Punkt in sowohl Hirings, aber auch Promotions und eben dem Karriereweg. Und da zeigt sich einfach eben, dass es wirklich strukturelle Bedingungen gibt, die da geschaffen werden können, die das unterstützen können, dass man eben nicht abgekoppelt wird von seinem Forschungsnetzwerk. Und ich glaube, das ist wichtig, solche Forschung zu machen und die auch wirklich auf so eine EITM-Ebene zu heben, wo man wirklich sich überlegt, was sind denn die Mechanismen, die eben, also außer jetzt mal unconscious bias und wirkliche Flat-out-Diskriminierung, aber was sind denn Mechanismen, die dazu führen, dass Frauen, dass es dieses Leaking-Pipe-Problem gibt? Ja, dass man zwar irgendwie die Karriere startet, aber dann irgendwann ist das, dass die Karriere anhält, weil man nicht mal einen falschen Turn gemacht hat, aber weil man Entscheidungen in seinem Leben getroffen hat, die mit so einer akademischen Karriere schwer zu vereinbaren sind. Und ich konzentriere mich jetzt auf Familie vor allen Dingen, aber es ist ganz klar, dass natürlich potenzielle unconscious biases, Diskriminierung schon und strukturelle Benachteiligung natürlich schon früher stattfinden oder auch wenn man keine Familie gründet, stattfinden. Das ist ja auch ganz klar. Aber ich habe mich jetzt eben mit meiner Forschung direkt oder vor allen Dingen darauf konzentriert, weil dort man natürlich durchaus Dinge messen kann. Also wie viele Monate kriegt man Mutterschaftsgeld mit vollem Lohnausgleich zum Beispiel? Das sind ja so Sachen, die wichtig sind und wo man natürlich im deutschen System zum Beispiel im Vergleich sagen muss, naja, das ist ein großes Problem. Ja, also das gilt ja als so generös, aber ist natürlich komplett darauf ausgelegt, dass man einen Partner hat, die dann kompensieren können, dass das Mutterschaftsgeld auf 1800 Euro gedeckelt ist. Ich meine, hätte ich ein Kind allein in Deutschland bekommen, hätte ich nicht mal meine Miete bezahlen können damit. Ja, also das sind natürlich, das ist ein Problem. Ja, das ist auch ein strukturelles Problem, das Frauen dann wieder auch abhängiger macht. Man muss sich ja auch in Deutschland zum Beispiel mal vorstellen, dass das jetzt vielleicht eine Side Remark, dass man für 12 Monate oder 14 Monate, gibt ja jetzt auch geteiltes Elterngeld, aber dass man für 14 Monate eben 65% des letzten Einkommens oder bis 1800 Euro gedeckelt bekommen kann. Man kann das strecken auf 24 Monate, ja, dann kriegt man natürlich nur die Hälfte. Was man nicht kann, ist, man kann das nicht stauchen. Man kann nicht sagen, ich gehe 6 Monate in Mutterschaftsurlaub, aber kriege dann 3.600 Euro im Monat. Das ist nicht erlaubt. Und das hat keine monetären Implikationen für den Staat, sondern das ist eine politische Entscheidung. Und da geht niemand ran und ich frage mich, warum nicht. Ja, also das sind ja so Dinge, die Flexibilität ist eines der wichtigsten Dinge, die man braucht, wenn man irgendwie Familie, Karriere, Beruf zusammenbekommen möchte, auch in der Akademie.
Ja, auf jeden Fall, ja. Super spannende Forschung auch und sehr interessante Einblicke auch in dem Vergleich Großbritannien-Deutschland. Gab es denn irgendwas, was dich noch überrascht hat, als du jetzt zurückkamst 2019 an die Universität Hamburg, was du gar nicht so auf dem Radar hattest, was diesen Unterschied der zwei Hochschulsysteme angeht im Hinblick auf Geschlechtergerechtigkeit?
Ja, was ich glaube, was im deutschen Hochschulsystem nochmal aus meiner Sicht ein wahnsinniges Problem war, ist die Bürokratie. Also ich bin ja vor 15 Jahren weggegangen oder war 15 Jahre im Ausland. Und in meiner Idealvorstellung gab es halt eine effiziente Bürokratie in Deutschland. Und alle deutschen Universitäten, die ich gesehen habe, das ist einfach unfassbar, wie bürokratisch die Abläufe sind. Und das Problem damit ist, dass es auf der einen Seite natürlich viel mehr Zeit bindet. Also gerade für junge Wissenschaftlerinnen, weil wenn man etabliert ist und einen gut funktionierenden Lehrstuhl hat, dann kann man natürlich auch so ein bisschen von dieser Arbeit abwälzen auf, wenn man ein gutes funktionierendes Sekretariat hat und so weiter. Aber das kriegt man ja nicht als junge Wissenschaftlerin. Da steht man ja ganz allein da. Und dann ist man nur noch dabei, Anträge zu schreiben, in der Selbstverwaltung in 500 Gremien zu sitzen. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Aspekte, dass man Zeit freiräumen muss. Ja, Zeit und Unterstützung für die eigene Forschung. Und das ist ja eben dieser Teufelskreis, dass es, weil es so wenige Frauen gibt und man natürlich immer überall denkt, naja, wenn das nur paritätisch besetzt ist, dann wird es schon auch besser über die Zeit. Da komme ich vielleicht auch gleich nochmal dazu, zu der Annahme. Und deswegen, also die Bürokratie, die hat mich am Anfang wirklich erschlagen. Und da habe ich auch gedacht, ich sitze hier, ich weiß nicht, wen ich jetzt anrufen kann, damit irgendwas funktioniert. Und vielleicht war das auch typisch Hamburg, dass das Onboarding nicht gut war und so weiter. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, es wird viel mehr auch so administrative Arbeit gesteckt in so Sachen, Dinge rechtssicher zu machen. Ja, also wenn man sich so eine Berufungskommission vorstellt, ich war hier Berufungskommissionsvorsitzende für eine Juniorprofessur. Die Art und Weise, wie Protokolle geschrieben werden müssen, zum Beispiel, ja, das dauert wahnsinnig lange und es ist vor allem, geht dann darum, Dinge rechtssicher zu machen. Ja. Aber wir wissen ja, dass man letztendlich alles so darstellen kann, dass das natürlich irgendwie abgesegnet wird von der Rechtsabteilung, aber dass da Biases komplett eingebaut werden können. Ja. Dass man natürlich ganz einfach auch in dem Protokoll, alle haben zugestimmt, dass der Mann der Beste ist und so weiter und so fort. Ja, also das hilft nicht, die Lage zu verbessern für Frauen, sagen wir es mal so. Also sowohl als auf der Arbeitsbelastungsseite als auch dieser bürokratische Überbau, der da geschaffen worden ist, um Gendergerechtigkeit zu unterstützen, der funktioniert überhaupt nicht. Und das ist, glaube ich, eines der Probleme, wo ich denke, da muss auf jeden Fall ran, dass alles immer nur so. Wie gesagt, so ist, viel von dem, was gemacht wird, ist einfach Window-Dressing. Kostet viel Arbeit, aber bringt überhaupt nichts in der Gleichstellungspolitik an deutschen Hochschulen.
Uns würde noch interessieren, du bist ja jetzt Chefredakteurin vom Journal of Politics und hast auch vorher als Chefredakteurin von einer anderen großen Zeitschrift in der Politikwissenschaft, Political Science Research and Methods, sozusagen dich eingebracht. Und du hast auch schon heute erwähnt, sozusagen ein bisschen etwas über Chancengleichheit beim Publizieren. Achtest du darauf, dass Autoren und Autorinnen ja nicht von möglichen Vorurteilen oder Diskriminierung betroffen sind? Also was kann man da eigentlich tun?
Erstmal, das Erste, was man tun muss und kann, ist, sich die Daten anzuschauen. Ja, also man muss erstmal, klar, man kann Annahmen machen darüber, ob was schief läuft, was schief läuft. Was wir sehen am Ende ist natürlich, wenn wir uns die Publikationen in Journalen anschauen, vor allem in den großen, dass Frauen unterrepräsentiert sind. Ja, das heißt aber natürlich auch lange nicht, dass sie diskriminiert werden. Ja, und deswegen muss man sich erstmal die Daten anschauen. So, als ich das JOP jetzt vor knapp 2 Jahren übernommen habe, habe ich genau damit angefangen. Es wurden keine Daten zu Gender gesammelt von Autorinnen. Ja. Es wurden keine Daten zu, also das ist ja auch in der USA jetzt auch sehr wichtig, zu Racial Background zum Beispiel gesammelt, zu Werdegang, Institutionen, auf welchem Level man ist, also ob man jetzt Postdoc oder Assistant Professor, Associate, Full Professor ist und so weiter. So, und das haben wir jetzt angefangen. Jetzt heißt, ich habe jetzt Daten erstmal für 2 Jahre. Jetzt haben wir im letzten Board Meeting eine Diversity Group zusammengestellt, die sich die Daten jetzt anschaut. Und eben, es geht vor allem darum, können wir da irgendwas lernen, was potenziell nicht gut funktioniert. Und was man daraus lernt, ist, dass der Editorial Process als solches nicht gebiased ist. Ja? Also man kann ja kontrollieren für Institutionen und so weiter. Aber was man sehen kann, ist, dass erstens Frauen viel seltener einreichen. Ja? Dann conditional on Einreichung haben sie mindestens eine genauso gute Chance, publiziert zu werden. Ja? Aber sie reichen halt viel weniger ein und wenn sie einreichen, dann ist es schon viel mehr polished als das, was ja, also die halten sich da eher zurück, die denken, ich reiche das erst vor allem bei einem sehr, sehr guten Journal ein. Aber insgesamt, wenn das wirklich irgendwie, wenn ich da alles gemacht habe, was man machen kann an so einem Papier, das ist so ein Ding, dass Frauen oft zu spät oder nicht genug einreichen. Aber weil es natürlich auch so ist, dass auch beim Publizieren ist nicht alles deterministisch. Ja, da ist auch ein bisschen Glück dabei und je häufiger man einreicht, desto höher ist die Chance, dass irgendwas dann auch mal durchgeht durch den Review-Prozess. Das ist einfach so. Ja, da kann man auch nicht viel dran machen. Das Zweite ist, was wir sehen, ist, dass Frauen, dass nämlich diese strukturelle Benachteiligung auch eine Rolle spielt, weil Frauen häufiger an weniger reputablen Institutionen forschen. Ja, das heißt, sie haben weniger Ressourcen. Das heißt aber auch, dass, ja, also wenn man sich das vorstellt, dass ich bin Editor-in-Chief, das kommt auf meinen Tisch, dann schaue ich mir erstmal an, wer ist das? Haben die eine Legacy mit dem Journal? Aus welcher Institution kommen die? Und wenn man für Institutionen kontrolliert, gibt es keinen Gender-Unterschied. Aber wenn Frauen schon von vornherein an weniger reputablen Institutionen sind, haben sie eine höhere Chance, nicht durch den Review-Prozess zu kommen. Und das hilft auch nicht, wenn man einen Triple-Blind-Review-Prozess hat, habe ich gesehen. Ja, und das ist ein zweiter Grund. Und es gibt mittlerweile, sieht man sehr oft, so Publikationsmaschinen, so Männerteams. Ne, die funktionieren hervorragend und die haben auch die höchste Wahrscheinlichkeit, durch diesen Publikationsprozess durchzukommen. Aber Mixteams sind da sehr, sehr nah dran. Das heißt, Netzwerkeffekte sind sehr stark. Ja? Also wir haben ganz starke Netzwerkeffekte und wenn Frauen auch in im Zugang zu solchen Netzwerken benachteiligt sind, wirkt sich das auf die Publikationswahrscheinlichkeit aus. Ja, das sind so Dinge, wo das Zweite ist, was ich immer mache, ist, ich kann das jetzt nicht wirklich mit Zahlen beziffern, aber bei mir haben tatsächlich, und ich glaube, das gibt es jetzt, also das APSA hat sogar eine Policy rausgegeben, dass Frauen nicht mehr desk rejected werden. Das kann man so als Policy nicht stehen lassen, weil das generiert natürlich auch adverse selection. Aber bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich wenn eine Frau ein Paper submittet, ich tatsächlich noch dreimal drüber nachdenke, ob ich das jetzt desk rejecte oder nicht. Ne? Und dann muss man natürlich so ein bisschen in die Offensive gehen. Also das leider mit Covid ging das jetzt nicht so gut, aber dass man eben auch in Roundtables und so weiter mit Frauen über Publikationsstrategien tatsächlich spricht. Nämlich, lasst euch nicht zur Sekretärin machen. Seid nicht diejenigen, die irgendwie immer submitten und diese ganze administrative Arbeit machen. Ja, also das ist ganz oft so. Das sieht man auch in diesen Mixteams. Dass es oft die Frau ist, die submittet. Es könnte natürlich auch sein, dass es jetzt so ist, dass man gelernt hat, dass wenn Frauen was submitten und die submitting Autorin sind, dass dann die Chance, dass das in den Review-Prozess kommt und nicht desk rejected wird, höher ist. Weiß ich nicht, ob das irgendwie so eine strategische Überlegung ist. Aber so, auch bevor das so stattgefunden hat, hat man gesehen, dass Frauen eben oft, dass denen diese administrative Arbeit zugeschoben worden ist oder dass sie hier geschrien haben, ich weiß es nicht. Ja, also es passiert ja auch oft mal, dass eine Frau in der Konferenz aufsteht und sagt, wir möchten noch einen Kaffee. Männer machen das eher selten und so kann das ja auch beim Publizieren sein, dass eine Frau sagt, ach ja, ich kann das schon, ich mache das gern, ich submitte das, ja, in so einem Mixteam. Also so ein bisschen strategisch, wie man sich da aufstellt und eben einfach auch klarerweise, dass man sich Netzwerke suchen muss. Ja, also im letzten Jahr haben wir beim JOP gesehen, dass tatsächlich Frauenteams, ja, auch wenn die natürlich einen relativ kleinen Share ausmachen von Submissions, dass das die höchste Publikationschance haben, ja, gegeben, dass sie submitten. Und das ist eine schöne Entwicklung. Man muss es eben nur auch publik machen. Und es ist so eine Sache, die ich wichtig finde und auch, was ich schon gesagt habe mit dem Syllabi im Teaching, habe ich jetzt schon relativ häufig gemacht, dass ich einer Autorin, einem Autor gesagt habe, deine List of References ist ja sehr, sehr männlich dominiert. Ich kenne da die Frau, die hat dazu publiziert. Schaut euch doch mal an, ob das nicht sinnvoll wäre, die auch mit zu zitieren. Und das war aber eine Anregung tatsächlich vom Board. Ich habe wirklich auch von einem männlichen Kollegen Einmal, der war Reviewer und hat mir eine Note geschickt, in der Review gesagt, ich habe mal in meiner Review angeregt, diese und diese Frauen noch mit in die Referenzen aufzunehmen, weil das kam mir sehr gebiased vor. Und das glaube ich, das sind so kleine Stellschrauben, wo man auch wieder eben, weil das ja so ein systemisches Problem ist, ja, das ist so der geringere Zugang unter Repräsentation in einigen Feldern und Sichtbarkeit deswegen, dass man ja, also, aber ich glaube, man muss wirklich, gerade mit jungen Frauen, und das habe ich auch in der EPSA stark angeregt, als ich da Präsidentin wir haben ja erst vor 4 Jahren, vor 5 Jahren, das Diversity-Komitee ins Leben gerufen. Und im Rahmen dieser Bestrebungen versuchen wir natürlich auch dann so Sachen zu machen, wie wir haben Workshops oder die darauf ausgerichtet sind, eben auch über Publikationsstrategien zu sprechen mit jungen Frauen in der Wissenschaft. Ja. Das ändert noch nicht die Tatsache, dass man vielleicht mal einen Schritt zurücknehmen müsste und sagen müsste, man muss nicht irgendwie 5 Paper im Jahr veröffentlichen, insgesamt nicht, weder Frauen noch Männer, aber dass man eben sagt, naja, was gibt dir denn die größte Chance, dann auch in einem guten Journal publiziert zu werden? Ja. Und mir ist auch aufgefallen, das kann ich jetzt aber nicht verallgemeinern, ich habe keine Daten dazu, dass Frauen oft weiter unten ansetzen. Ja, die schicken nicht erstmal das Paper direkt zur APSA oder zum AJPS, sondern die sagen so die Selbsteinschätzung, ja, ich denke, das ist solide Forschung, das ist gut, die Ergebnisse sind gut, ich schicke es mal zu CPS oder ich schicke es mal zu PSRM oder ja, also die gehen irgendwie so auf die ein Level runter. Und das Problem ist dann natürlich, dass auch diese Journale haben sehr hohe Rejection Rates, dass man dann eben noch eine Stufe runtergeht. Und das verringert dann ja schon auch wieder die Zitierfähigkeit und Sichtbarkeit. Und da muss man einfach mal sagen, höher ansetzen, ja, Target higher. Aber das sind so Dinge, deswegen habe ich eben auch diesen Verein gegründet, wo ich jetzt leider sehr wenig Zeit habe, was zu tun, weil ich auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig tanze. Aber dass man genau solche Sachen, so ein Mentoring-Netzwerk für Frauen einfach schafft, wo dann genau solche Aspekte, die man ja nicht so einfach, das ist ja Information, die gibt's natürlich, aber natürlich nicht in irgendeiner Art und Weise institutionalisiert. Das ist so. Und deswegen braucht man diese Mentoring-Systeme, dass man auch in einem gesicherten Raum einfach zwischen more senior women und more junior women so einen Wissenstransfer auch generieren kann, ja, und damit auch Hilfestellung schafft, weil letztendlich geht es vor allem um die Forschung und die Publikation von Forschung in guten Outlets.
Ja, Zeit ist ein ganz gutes Stichwort. Wir kommen nämlich leider langsam schon zum Ende unseres Gesprächs. Du hast jetzt sehr schön beschrieben, wie du auch in verschiedenen Richtungen in die Offensive gehst, so Empowerment versuchst zu betreiben, jungen Frauen in der Wissenschaft zu sagen, hey, lasst euch nicht zur Sekretärin machen, seid mutig, seid selbstbewusst. Wenn du es jetzt kurz zusammenfassen könntest, was war denn eigentlich so der beste oder wertvollste Ratschlag, den du auf deinem Weg bekommen hast?
Ist wirklich schwer zusammenzufassen, weil das waren wirklich immer so kleine Dinge. Mir wurde tatsächlich mal gesagt, auch von der Seniorfrau, du kannst doch jetzt kein Kind bekommen. Ja, also das ist so, wo dann genau, wenn du eine Karriere machen willst, kannst du jetzt kein Kind bekommen. Und dann habe ich gesagt, naja, das Kind ist schon im Brunnen gefallen, bin schon schwanger. So, aber also das ist nur so eine kleine lustige Remark. Nee, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja vor allem Senior Men die Steigbügel gehalten. Und die haben natürlich tatsächlich immer zu mir gesagt, lass dir den Mund nicht verbieten. Ja? Also es war wirklich dieses Unterstützen, wir finden das gut, dass du nicht nur eine Meinung hast, sondern dass du einfach auch auf Konferenzen, dass du dich einbringst, dass du keine Angst hast, Kommentare zu machen, dass du keine Angst hast, auch mal was Falsches zu sagen oder was nicht so relevant ist und dass man sich da nicht einfach aus der Bahn werfen lässt, dass man da so ein bisschen, das ist natürlich auch eine Personality-Sache, ja, manche können das besser, manche können das weniger gut, aber das war so, dass Männer mich auch immer in den Vordergrund geschoben haben, ja, das war wirklich so, dass ich da nicht immer die ganze Zeit für mich allein kämpfen musste, sondern dass ich sehr, sehr viele wirklich Senior Man, Neil Beck, Thomas Plümper, Bill Clark, ich vergesse wahrscheinlich ganz, ganz, ganz viele, aber die wirklich immer gesagt haben, wir finden das toll, was du machst, haben mich eingeladen auf Konferenzen. Ich hatte auch einfach wahnsinnig viel Glück, gerade am Anfang meiner Karriere. Und das Problem für mich war aber, dass es im Prinzip kaum weibliche Role Models gab. Ja, also ich habe immer gedacht, diese Unsicherheit, ja, können Frauen, dürfen Frauen das überhaupt? Werden wir Professorinnen? Es gibt kaum welche. Und ich glaube, das ist so ein Ding, was wichtig ist, dass wir diese weiblichen Role Models haben, aber die müssen diese Rolle dann auch annehmen. Dass es nicht reicht, dass Frauen in Entscheidungspositionen sitzen, sondern sie müssen diese Rolle auch annehmen und muss auch jedem klar sein, dass auch Frauen unconscious biases haben und die haben unconscious biases gegenüber Frauen. Ja? Und da gibt es empirische Forschung, die genau das zeigt, dass durchaus Situationen gibt, da trifft eine Frau die Entscheidung und die ist im Prinzip noch diskriminierender, als ein Mann diese Entscheidung getroffen hätte. Und da muss man eben auch mit der Politik, mit der Universitätspolitik ins Gespräch kommen. Wir brauchen da mehr Training. Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel in der Graduate School bei uns durchgesetzt, dass jeder Unconscious Bias Training machen muss. Ja, weil ich festgestellt habe bei mir selber, dass man da, ja, das ist so, diese Geschichte, es kann nur die eine geben. Ja, und dass man so ein bisschen Stuten, ja, das wird uns Frauen immer vorgeworfen und ich glaube, das hat sich ganz stark geändert. Aber das gibt's natürlich noch. Ja, das gibt's natürlich noch und das heißt nicht nur, weil eine senior erfolgreiche Frau Entscheidungen über Einstellung, über Promotion und so weiter trifft, dass die dann auch weniger diskriminierend sind. Ja, das muss man sich auch noch mal vor Augen führen und da braucht es Maßnahmen, nämlich, ja, wir müssen uns dessen selber bewusst sein, dass wir auch verzerrte, ja, auch rein sozialisierte Bilder von so einer akademischen Welt haben. Und ja, also Role Models sind ganz wichtig und dass wir uns klar machen, dass wir auch potenziell unconscious biases haben.
Ja, wunderbar. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Also wir möchten uns ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch und auch deine teils sehr persönlichen Erfahrungen mit uns geteilt hast. Herzlichen Dank, Vera.
Ja, vielen Dank. Das hat mir großen Spaß gemacht und ja, macht noch viele solche Sachen. Ich glaube, das ist auch ein Bestandteil dessen, wie wir solches Wissen, das ja nicht so richtig greifbar ist, in die Welt raustragen und uns gegenseitig unterstützen können. Also euch vielen Dank.
Das nehmen wir sehr gerne als Anregung mit. Vielen Dank auch von mir, Vera.